Willkommen nun zu unserer Predigt aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar sind wir weiterhin im Kapitel 5. Lukas Kapitel 5. Und mein ursprünglicher Vorsatz war, heute über die Verse 17 bis 32 zu predigen. Aber dann irgendwann hatte ich die Realisierung, es ist doch etwas zu viel und ich musste etwas herumschieben und deswegen, anders als angekündigt, werden wir uns heute nur diese eine Erzählung anschauen, die Heilung eines Gelähmten. Lukas Kapitel 5, Abvers 17. Lasst uns nochmal aufstehen und gemeinsam auf Gottes Wort hören, das zu uns durch Lukas kommt. Und es geschah an einem der Tage, dass Jesus lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Amen. Soweit aus Gottes Wort. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Vermutlich jeder von uns kann auf die ein oder andere Weise Kunst bewundern und sich für Kunst begeistern. Für die ein oder andere Kategorie von Kunst. Manche mögen wahrscheinlich mehr bildende Kunst, herrliche Gemälde in Galerien zum Beispiel. Und andere können sich, sicherlich unter uns einige, mehr für musikalische Meisterwerke begeistern. Und wieder andere können imaginäre Welten in Geschichten, in Erzählungen, in Gedichten bewundern. Aber egal an welcher Kunstgattung wir uns am meisten erfreuen, hinter jedem Kunstwerk steht auch ein Künstler, der Urheber des Kunstwerkes. Und es ist der Künstler, der hinter einem Bild oder hinter einer Komposition oder hinter einem Gedicht, einer Geschichte steht, durch den wir das Erzeugnis, also das Kunstwerk, unterscheiden können von dem, was eine Maschine zum Beispiel herstellt. Wir wissen ja, heute ist es kein Problem, eine KI zu befehlen und aufzutragen, uns ein Gedicht zu erzeugen. Eine künstliche Intelligenz kann uns auch Musik schreiben und wir können es genießen. Aber was menschengemachte Kunst besonders macht, ist letztlich und einzigartig macht, ist letztlich die Person, die hinter dem Kunstwerk steht, die Gefühle, die Gedanken, die Vorstellungen, die Ideen, die Eindrücke und all das, was wir dann in dem Kunstwerk sich widerspiegeln sehen. In anderen Worten, hinter dem Phänomen, also dem Phänomen des Kunstwerkes, steht die Person des Künstlers. Und diese Person macht dieses Werk einzigartig. An diesem Punkt, an dem wir jetzt angelangt sind, nach ein paar Wochen, in dem wir jetzt schon im Lukas-Evangelium uns aufhalten, sahen wir immer wieder sehr deutlich, eigentlich fast in jeder Erzählung, die übernatürliche Macht, mit der Jesus wirkt. Jesu übernatürliche Macht. Aber wenn wir dann immer weiterlesen und auch in unserem heutigen Abschnitt weiterlesen, sehen wir, nicht nur das Phänomen der Macht Jesu, sondern auch besonders die Person, die hinter dem Phänomen steht. Und das passiert in unserer heutigen Erzählung. Haltet also diese Kategorien des Phänomens, des Wunders auf der einen Seite und die Person hinter dem Phänomen, die Person hinter dem Wunder im Hinterkopf. Was Jesus einzigartig und unvergleichlich macht, sind nicht nur seine Wunder, sind nicht nur die Mächte, durch die er wirkt, sondern letztlich, was ihn einzigartig macht, ist er selber, seine Person, zu der wir hindurchdringen wollen. Eine ganz entscheidende biblische Wahrheit, die wir immer wieder uns vor Augen führen müssen, ist, dass die letztendliche Wirklichkeit hinter aller Wirklichkeit, die große Wirklichkeit, auf die unser ganzes Leben hinsteuert, die Wirklichkeit, die hinter der Schöpfung steht und all dem, was wir sehen, keine unpersönliche Wirklichkeit ist, sondern eine persönliche. Die Macht, die heute Morgen alle Dinge zusammenhält im Universum, die unser Leben zusammenhält, ist dieselbe Macht, die Herzen verbinden kann und Leben heil machen kann. Und diese Macht ist nicht unpersönlich, sondern sie ist eine Person, nicht Gott, wie er in Jesus offenbart ist und gegenwärtig ist. Und das bringt uns zu unserem Text. Denn wir sehen hier die Gegenwart Jesu und was sie bewirkt. Aber es ist Jesus, der das, was bewirkt wird, besonders macht. Wir wollen in diesem Text auf drei Reaktionen auf Jesus schauen. Drei Reaktionen, die wir von verschiedenen Personen in der Geschichte sehen. Einmal, dass Jesu Kraft Glauben bewirkt. Der zweite Punkt ist, Jesu Anspruch bewirkt Entsetzen und Jesu Wunder bewirkt Verherrlichung. Also unser erster Punkt, die ersten Verse hier, Jesu Kraft bewirkt Glauben. In Vers 17 sehen wir, wie wir jetzt wiederholt gesehen haben, Jesu Hauptbeschäftigung, er lehrt und er heilt. Er lehrt und er heilt. Wir sehen nicht genau beschrieben, was er lehrt, aber wir sehen die Leute, die ihm zuhören. Wir sehen die Audienz, die Beobachter, die Zuhörenden. Wir lernen, wer zu ihm kommt. Das sahen wir auch in der vorherigen Episode mit dem Aussätzigen. Immer wieder interessant, die Evangelien zu lesen mit diesem Blick. Wer kommt zu Jesus? Wer sind die Menschen, die ihn hören? Wer sind die Menschen, mit denen er Begegnung hat? Und in dieser Szene will diese Gruppe von Männern ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Also es ist ein Gelähmter, der auf einer Trage zu Jesus gebracht werden soll. Und wir wissen natürlich, er ist gelähmt. Das heißt, er ist völlig auf seine Freunde angewiesen. Er ist nicht unabhängig, sondern er braucht seine Freunde. Er kann nichts alleine tun. Aber auch für die Freunde ist der Weg zu Jesus sehr schwer, denn wir können uns die Szene vorstellen, Jesus ist in einem Haus und die Mengen scharen sich um ihn, unter anderem Gesetzeslehrer und Pharisäer, wie wir gleich noch sehen werden. Und jetzt ist es natürlich schwierig, diese Trage durch die Volksmenge zu Jesus zu bringen. Und deswegen führt der Weg zu Jesus über das Dach. Und damals war die Besteigung eines Daches wahrscheinlich nicht so kompliziert, wie wir uns das vorstellen, wenn wir an ein Haus und ein Dach denken. Es gab Treppen an der Seite zum Beispiel oder sie waren über das Dach eines anderen Hauses gekommen, aber auch das ist nicht gerade unbeschwerlich mit einer Trage. Aber es waren Flachdächer, das macht es leichter. Und alles in allem ist es ein beeindruckender Akt, den diese Freunde hier performieren, den diese Freunde hier erbringen. Dass auf einmal ein Gelähmter von der Decke, also der geöffneten Decke, vor die Füße Jesu herunterkommt. Also all die Aufmerksamkeit des Raumes, können wir uns vorstellen, wurde dadurch gebannt. Aber viel wichtiger ist, wessen Aufmerksamkeit es auf sich gezogen hat, nämlich Jesu Aufmerksamkeit. In Vers 20 lesen wir, dass er ihren Glauben sah. Also bevor Jesus hier etwas sagt oder tut, was er gleich noch tun wird, sehen wir, er sieht diese Freunde und er sieht den Gelähmten. Und wir müssen bei diesem Punkt einfach kurz stehen bleiben und uns das vor Augen führen. Wisst ihr, weißt du, lieber Christ, liebe Schwester, lieber Bruder, dass Jesus deinen Glauben sieht. Dass Jesus nicht mit Verachtung auf deinen Glauben schaut. Dass wenn du zu ihm kommst und Zuflucht bei ihm suchst, dass er dich nicht verachtet, dass er dich nicht ignoriert, dass er es sieht. Was für eine kostbare Wahrheit, dass Jesus unseren Glauben sieht. Vielleicht bist du jetzt ernüchtert darüber, dass dein Glauben nicht immer so heroisch aussieht wie bei diesen Freunden, die eine gewaltige Tat hier vollbringen. Vielleicht bist du ernüchtert darüber, dass dein Glaube sich sehr, vielleicht manchmal doch scheinbar oberflächlich auswirkt. Vielleicht fühlt sich dein Glaube nicht sehr stark an. Aber das Wichtige ist, worauf dein Glaube hinsteuert. Was ist die Richtung deines Glaubens? Was ist das Ziel deines Glaubens? Viel wichtiger, wie stark dein Glaube ist, ist, worauf ist dein Glaube gerichtet. Dein Glaube an sich ist nicht deine Lebensquelle, ist nicht deine Quelle von Kraft. Dein Leben und deine Kraft kommen von dem, auf den sich dein Glaube richtet. Der Glaube schaut nicht auf sich selbst. Der Glaube schaut in das Ziel, auf das Ziel, auf das er zusteuert. Wohin schaust du also mit den unlösbaren Fragen, die dich heute Morgen plagen? Den Fragen über dein Leben, über das Leben anderer? Mit deiner Schuld, die du mit dir rumträgst. Deiner Schuld gegen andere, deine Schuld gegen Gott, deinem Zweifel, deine Unentschlossenheit, deine Angst. Die Frage ist ganz einfach, schaust du auf Jesus mit diesen Dingen? Schaust du auf Jesus? Geh zu ihm hin. Mit all den Hürden, die sich dir in den Weg stellen. Wir sehen hier aus dieser Erzählung, es gibt viele Hürden. Auch für diese Freunde gab es auf dem Weg zu Jesus Hürden. Aber egal, ob unser Glaube groß oder klein ist, der Glaube kann Hürden überwinden. Der Glaube überwindet die Hürden auf dem Weg zu Jesus. Wenn man mal kleine Kinder beobachtet, was für mich nicht sehr schwer ist, weil sie ständig um mich herum sind, unsere zwei kleinen Kinder, aber bei allen Kindern ist es genau dasselbe, dann ist es spannend zu beobachten, dass egal, ob es Freude oder Leid ist, egal, ob sie sich begeistern für eine Sache oder ob sie Schmerzen haben und ein Leid mit sich rumtragen, die Grundbewegung des Kindes ist immer wieder dieselbe. Hin zu Mama und Papa. Das wissen wir alle. Immer wieder diesen Orientierungspunkt zu haben. Ganz egal, ob es schwer ist gerade, ob irgendwas nervt oder ob es Freude ist. In beidem bewegen sie sich hin zu Mama und Papa. Denn sie wissen, dass da die Sicherheit ist, die sie brauchen. Da ist die Sicherheit, wo sie immer wieder bestätigt bekommen haben in der Vergangenheit. Bei Mama und Papa kriege ich das, was ich brauche für meine kleine Welt. Und es scheint so, als würden dann all die Unmöglichkeiten, die es im Leben eines kleinen Kindes gibt, sich auf einmal auflösen und zu Möglichkeiten werden. Es wäre schön, wenn es so wäre. Mama und Papa können nicht alles tun, aber für Kinder ist es gar nicht so sehr von Interesse, weil das, was sie brauchen, finden sie bei Mama und Papa. Und deswegen ist ihre Grundintuition, wo sind meine Mama und mein Papa? Da muss ich hin. Egal, worum es geht. Und so ist es auch mit dem Glauben an Christus. Der Glaube weiß, und das ist das entscheidende Wissen, in welche Richtung muss es gehen. Es muss zu Jesus hin. Egal, was passiert, da gehe ich hin. Egal, in welcher Lage ich bin. Und das zeigen uns diese Freunde. Sie bringen ihren Freund zu Jesus, koste es, was es wolle. Die Hürden sind egal, die Hindernisse, denen sie begegnen. Wir müssen zu Jesus. Und auf kaum eine Haltung, wenn wir mal die ganzen Evangelien lesen, auf kaum eine Haltung reagiert Jesus mit so viel Staunen, als wenn Menschen zu ihm kommen im Glauben. Das sehen wir immer wieder. Wir können uns verschiedene Geschichten anschauen, wie Jesus reagiert auf den Glauben derer, die zu ihm kommen. Er ist erstaunt darüber. Er ist verwundert. Die Leute, die sich im Glauben an Jesus anschließen, die bleiben nicht bei sich selber stehen. Und das ist das ganz Entscheidende in deinem Leben. Ob du bei dir selber stehen bleibst oder ob du auf einen großen Gott schaust, der sich in Jesus offenbart hat. Und wenn dieser gelähmte Mann zu Jesus gebracht wird, bringt er einen alle sichtbare Not. Es ist klar, wir kennen ihn nur als den Gelähmten. Der Mann, der gelähmt ist. Und es ist sicher nicht klar für alle Beteiligten, worum es hier geht. Sie haben Jesus immer wieder am Heilen gesehen und sie wissen, was er tun kann. Und wir sehen am Anfang des Textes, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Der Mann kann nicht laufen. Er ist völlig unselbstständig und es ist klar, dass es ein spektakulärer Moment ist, für Jesus wieder zu heilen und für die Menschen sich daran zu freuen und vor ihrer Verwunderung darüber zu staunen. Aber Jesus handelt auf unerwartete Weise. Er sagt in Vers 20 zu dem Mann, als er den Glauben sieht und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, Jesus heilt den Mann nicht, was er problemlos tun könnte. Er heilt ihn nicht gleich auf der Stelle. Stattdessen vergibt er ihm. Und wirkt es auf dich vielleicht als Leser zuerst einmal als eine Enttäuschung? Vielleicht für die Menschen, die da um ihn herum standen? Hatte der Gelähmte nicht ein viel offensichtlicheres Problem? Und war es nicht klar, dass er die Heilung erwünschte, die er bei Jesus finden könnte? Ja, er hat ein offensichtliches Leiden, aber Jesus weiß, dass es in seinem Leben ein viel tiefer liegendes Problem gibt. Das ist der Punkt. Und er nimmt sich zuerst diesem tiefer liegenden Problem an. Er spricht ihm Vergebung zu. Und was sagt er damit? Jesus sagt zu dem Mann: Ich lösche das ganze vernichtende Urteil, das durch deine Schuld gegen dich steht, nämlich Gottes Urteil aus. Ich lösche dieses Urteil Gottes aus. Deine Schuld vor Gott ist dir vergeben. Du bist frei. Er löst sein geistlich größtes Problem, sein existenziell größtes Problem, und das ist seine Schuld vor Gott. Wir wissen, dass das Reich Gottes sehr wohl an unserem ganzen Menschen interessiert ist. Das Reich Gottes hat unsere geistliche Not ebenso wie unsere physische Not in Sicht. Das sehen wir bei Jesus immer wieder. Aber unser allergrößtes Problem ist unsere Sünde gegen Gott. Durch diese Sünde stehen wir unter Gottes Gericht. Aber der Glaube an Jesus ist genug, um diesen Mann auf der Stelle freizusprechen. Was für eine Gewalt hat in Jesu Augen der Glaube an ihn? Dass Jesus sagen kann, aufgrund des Glaubens, all deine Schuld ist ausgewischt. Aber warum ist dieser Glaube so wirksam? Und hier kommen wir wieder auf diesen Punkt von vorher zurück. Es ist nicht, weil der Glaube so beeindruckend ist als innerliche Kraft, sondern es ist, weil der Glaube an Christus sich wendet. Das ist der entscheidende Punkt. Glaube an Christus ist so wirksam, weil Christus wirksam ist. Das ist der Punkt. Es geht um ihn. Es ist gut möglich, dass du dich hier heute Morgen vielleicht wiederfindest und dich gar nicht so in dieser bitteren und auswegslosen Lage siehst, wie dieser Gelähmte sich in so einer Lage befand. Aber wenn wir auf unser tieferliegendes, auf unser tiefstes Problem überhaupt schauen, dann ist unsere Lage genauso wie die Lage dieses Mannes. Im Buch der Sprüche im Alten Testament lesen wir diese rhetorische Frage, Sprüche 20, Vers 9. Wer darf sagen, ich habe mein Herz rein gehalten, ich bin rein von meiner Sünde? Es ist noch eine sehr indirekte Art und Weise, uns zu vermitteln, dass wir alle Sünder sind und im selben Boot sitzen. Und Paulus im Römerbrief macht uns das nochmal viel deutlicher. In Römer 3 schreibt er, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Also untauglich in Bezug auf Gott. Untauglich in Bezug auf Gott. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Die grundlegende Realität, in der wir alle leben, ist, dass wir alle Sünder sind vor Gott. Keiner von uns sucht Gott von sich aus. Und das ist die Sache, die wir zuerst einmal sitzen lassen müssen. Dass wir alle grundsätzlich nicht geneigt sind, Gott zu suchen. Wir alle lehnen ihn ab. Das ist unsere Grundintuition. Aber obwohl das ein universales Problem ist, vor dem die ganze Menschheit steht, ist es ein zutiefst persönliches Problem. Denn mit dieser Schuld stehen wir alle als persönliche Menschen und Wesen vor Gott. Und wir alle müssen vor ihn treten, eins zu eins, von Angesicht zu Angesicht. Und dieses größte Problem in deinem Leben adressiert Jesus genau hier und adressiert bei dem Mann, der vor ihm steht, wem er liegt. Ich bringe die Lösung, sagt er. Und das ist ein Anspruch, der nicht ohne Entsetzen bleiben kann. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Jesu Anspruch bewirkt Entsetzen. In Vers 17 lesen wir, dass Pharisäer und Gesetzeslehrer aus der ganzen Umgegend kommen, um Jesus zu hören. Und hier müssen wir nochmal ganz kurz pausieren. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer sind nicht nur für diesen Sonntag und diese Predigt wichtig, sondern auch nochmal für nächste Woche. Und ich werde uns nochmal daran erinnern. Wer waren die Pharisäer? Wir müssen uns das nochmal vor Augen halten. Die Pharisäer waren eine gar nicht mal so große, in Zahlen gesehen, gar nicht mal so große, aber sehr einflussreiche Gruppe im Judentum des ersten Jahrhunderts, in dem Jesus lebt und wirkt. Und die Pharisäer legten besonderes Augenmerk darauf, das Gesetz Gottes sehr strikt einzuhalten und auch auszulegen. Und das Gesetz war eben für sie nicht nur das Gesetz Gottes im Alten Testament, das biblische Gesetz, das wir bei Mose finden, sondern es waren auch alle möglichen Überlieferungen, sogenannte Überlieferungen der Ältesten, die mündlich weitergegeben wurden, nicht nur das schriftliche Gesetz, sondern auch mündliche Überlieferungen, die alle diesem Ziel dienten, um das eigentliche Gesetz einen so robust wie möglich gestalteten Zaun zu machen, um nur ja nicht an das eigentliche Gesetz dranzukommen. Ihr Standard war also nicht nur Gottes Gesetz, Gottes Wort, sondern auch ihre eigenen menschengemachten Hinzufügungen. Stell dir vor, in deinem Haus legst du eine neue Hausregel fest, die für alle Beteiligten gilt. Und dann geht es nicht nur um diese eine Regel, sondern diese Regel nimmst du so ernst, dass du auch noch 5 sozusagen Unterregeln erfindest, die alle irgendwie ihren Zweck dienen sollen, dass nur ja nicht die eigentliche Regel, um die es geht, dass man ihr nur ja nicht zu nahe kommt. Dass diese Regel auf jeden Fall unberührt bleibt. So funktionierten diese Überlieferungen, denen die Pharisäer folgten. Und diese Tradition betrafen vor allem eben äußerliche Maßnahmen. Also zeremonielle Dinge, wie Regeln über Waschungen und andere Dinge, die eben das Gesetz Gottes beschützen sollten. Also um es kurz zu machen, die Pharisäer waren die, die religiös tadellos waren. Tadellos, in jeder Hinsicht. Religiös tadellos, vollkommen. Nachdem Jesus also diesem Gelähmten Sündenvergebung zugesprochen hat, ist es nicht erstaunlich, dass es die Pharisäer sind, die gleich aufhorchen. Und alle Lichter sind dann in diesem Text auf ihre Reaktion geworfen. Sie sagen, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Jetzt ist es so, dass diese Pharisäer ihre Bibel sehr gut kennen. Denn ihre Schlussfolgerung ist sehr gut. Ihre Schlussfolgerung ist sehr solide. Sagt nicht das Alte Testament, Jesaja 43, Gott sagt selber, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen, Gottes Vorrecht, Sünde zu vergeben. Und deiner Sünden will ich nicht gedenken, sagt Gott. Es ist sein Vorrecht, Sünde zu vergeben. Und die Pharisäer wissen sehr gut, dass Sünde kein Kavaliersdelikt ist. Sünde ist kein Vergehen, das wir leicht auf die Schulter nehmen können. Sondern Sünde ist fundamental ein Treuebruch. Sünde ist was in einer Beziehung stattfindet, was zwischen uns, dem Geschöpf, und Gott, dem Schöpfer, stattfindet, wo wir Gott die Treue brechen. Und es ist nicht nur irgendein Gott, sondern ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Und das wissen die Pharisäer sehr gut. Nun ist es aber so, wenn jemand zum Beispiel, um ein menschlich-weltliches Beispiel zu nehmen, wenn jemand Hochverrat gegen die Bundesrepublik Deutschland begeht, dann steht er unter einem klaren Urteil und dann hilft es nicht, wenn zum Beispiel ein Gericht in Australien ihn von diesem Urteil freispricht. Warum hilft es nichts? Weil es nicht die richtige Zuständigkeit ist. Weil die Person sich gegen unsere Regierung, gegen unseren Staat aufgelehnt hat und unter dieser Schuld bleibt. Es sei denn, dass die richtige Zuständigkeit unser Staat ihn davon freispricht. Und so ist es noch viel mehr vor Gott. Wenn wir gegen Gott sündigen, kann nur Gott unsere Schuld erlassen. Und deswegen sagen sie was hier? Er lästert. Was ist das für ein Wort? Blasphemie, Gotteslästerung. Weil er setzt sich an Gottes Stelle. Und wir können diese Männer loben, dass sie die Sünde zu Recht tot ernst nehmen. Sie wissen, dass es kein Kavaliersdelikt ist. Und sie haben auch die richtige Auffassung von Gottes Vorrecht zur Vergebung. Und hier sollten wir feststellen, im Neuen Testament wird nirgendwo relativiert, dass die Sünde ein schweres Vergehen ist. Wenn überhaupt, intensiviert das Neue Testament nochmal aufbauend auf dem Alten Testament, wie schwer die Schuld der Sünde wiegt. Aber die Pharisäer verkennen eine Sache. Und das ist es, nämlich wer vor ihnen steht. Und das ist eine sehr gefährliche Mischung. Denn in unserer Welt, in der wir leben, gibt es sehr viele Menschen, die teilweise richtige Vorstellungen davon haben, wer Gott ist. Die vielleicht die Vorstellung von einem Gott haben, der gut ist und der gerecht ist und heilig ist und groß und mächtig und der ein Schöpfergott ist. Aber wer Gott wirklich ist, finden wir nur in Jesus Christus, in seinem Sohn. Und wehe dir, wehe mir, wehe uns, wenn wir mit einer einigermaßen richtigen Vorstellung davon, wer Gott ist, durch dieses Leben gehen. Eine einigermaßen richtige Vorstellung allein reicht nicht aus, wenn wir nicht vordringen zu dem, der uns Gott wirklich offenbart, und das ist Christus. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch einen Punkt in Anwendung hier, wenn wir über unseren Glauben mit anderen reden oder das Evangelium weitergeben, ist es immer gut, relativ zügig zu Jesus zu kommen. Denn daran entscheidet sich es letztlich. Nicht nur an Gott als irgendeinem Gott, sondern an Gott in Christus. Und Jesus weiß genau über die Herzenslogik der Pharisäer Bescheid. In Vers 22 erkennt er ihre Überlegung und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Im Alten Testament ist immer wieder sehr schön die Beschreibung für Gott als dem Herzenskenner. Dem Herzenskenner. Zum Beispiel 1. Chronik 28, da heißt es: Denn der Herr, Gott, erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Und Jesus, das ist das Schöne an Jesus, er geht immer auf das Herz der Menschen. Er geht immer direkt zum Herz des Menschen. Das macht Jesus, eines der vielen Dinge, die Jesus so wunderbar und großartig und so realistisch und so menschenkenntlich machen, ist, dass er zum Herz hervordringt. Er bleibt nie bei der Äußerlichkeit stehen. Und das unterscheidet ihn eigentlich von den Pharisäern hier ganz gut. Weil wir wissen, die Pharisäer waren besorgt, worum? Äußerlichkeiten. Und das bringt ihn später in Konflikt mit ihnen. Er wirft ihnen vor, sie bleiben bei äußerlichen Standards stehen. Und das ist genug. Aber weil Jesus uns wirklich kennt, muss er aufs Herz zu sprechen kommen. Und er stellt ihnen eine rhetorische Frage, die auf den zweiten Blick gar nicht so ganz rhetorisch ist. Ist es leichter, Sünden zu vergeben oder Sündenvergebung auszusprechen oder zu sagen, sei geheilt, zu heilen? Einerseits ist es natürlich klar, etwas leichter, etwas zu behaupten. Und ich sage, dir sind deine Sünden vergeben, kann jeder sagen. Andererseits ist es was anderes, zu demonstrieren, dass ich jemanden heilen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Pharisäer wissen, was für ein extra großer Anspruch es ist, zu sagen, als Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Also es ist hier ein bisschen zweideutig. Aber was macht Jesus? Er bestätigt das eine mit dem anderen. Er bestätigt, dass sein Anspruch, Sünden zu vergeben, wirklich hält, indem er den Mensch heilt. Hier lernen wir über Jesus, er bleibt nie bei der leeren Rede stehen. Jesu Wort hat Kraft, die Veränderung zu bringen, die er durch sein Wort ausspricht. Also um seine Vollmacht zu zeigen, bestätigt Jesus das eine mit dem anderen. Er heilt den Gelähmten. Und der Gelähmte kam auf einer Trage mit großer Behinderung und mit Sünde beladen zu Jesus. Und er geht als ein befreiter Mann wieder seines Weges. Jesus tut, was nur Gott tun kann. Und damit zeigt er, dass in Jesus der Schöpfer des Himmels und der Erden selber am Werk ist. Und wie vorher in dieser kleinen Episode bei Petrus, der im Boot auf einmal gemerkt hat, wer vor ihm sitzt, Jesus war bei ihm im Boot und er hat sich vor ihm niedergeworfen. Und so merken diese Menschen hier, Gott ist im Haus. Jesus ist im Haus und irgendwie ist auch Gott im Haus. Denn er macht, was nur Gott tun kann. Und es führt uns zu unserem dritten, letzten Punkt. Jesu Wunder bewirkt Verherrlichung. Dieser letzte Vers hier. In Vers 26 sehen wir die Reaktion auf das Wunder Jesu. Und es sind drei Teile. Und Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt. Und dann bekennen sie, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Das Wort, das hier für außerordentlich benutzt wird, bedeutet so viel wie etwas, das unserer Erwartung zuwiderläuft. Außerordentlich, nicht im Ordentlichen, nicht in dem, was ich normalerweise erwarte zu sehen. Außerordentlich. Was für ein passender Begriff dafür, wenn Menschen gerade erst realisiert haben, dass in diesem Jesus Gott wirksam ist und präsent ist. Lass mich dich fragen, wann war das letzte Mal, dass du so richtig erstaunt warst, begeistert über eine Sache und voller Bewunderung für etwas? So unterschiedlich wir alle sind, glaube ich, sind auch so unterschiedlich sind auch die Dinge, die uns in Verwunderung versetzen. Manche von uns sind zum Beispiel erstaunt, wenn sie einen großartigen Film sehen. Oder andere, wenn sie außerordentlich gutes Essen genießen können. Oder ein neues technologisches Feature entdecken. Oder auf Reisen gehen und großartige Momente genießen in der Natur. Außergewöhnliche Orte erleben. Und was auch immer uns erstaunt, es ist was, was unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es raubt uns den Atem und andere Dinge werden auf einmal relativ unbedeutend. In diesem Moment zählt nur dieses eine. Wir sind ergriffen. Das ist auch ein schöner Ausdruck dafür, weil das ist passiv. Wir sind ergriffen von etwas. Wir sind im Bann von einer Sache. Und es gibt unserem Leben irgendwie neue Energie. Und jetzt lass mich die Frage nochmal anders stellen. Wann warst du das letzte Mal hin und weg darüber, wer Gott ist? Darüber, was er bewirkt in deinem Leben, was er bewirkt im Leben anderer, was du über ihn liest in seinem Wort oder wie du ihm begegnet bist im Gebet. Die Menschen, die an diesem Tag mit Jesus im Haus waren, sahen das Werk Gottes vor ihren eigenen Augen. Hier war ein Mensch, der doch so handelte wie Gott. Und es war nicht nur emotionale Erregtheit, wie sie manchmal so uns befällt, in kleinen und großen Dingen unseres Lebens, wenn wir so gepackt werden von einem Gefühl und auf dieser Welle sozusagen reiten. Es war nicht nur emotionale Erregtheit, denn wir sehen, sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt. Sie sind erstaunt und zugleich mit Furcht erfüllt. Und das ist genau die Mischung, die würdig ist, wenn wir vor Gott treten. Dass wir erstaunt sind darüber, mit Freude gepackt werden. Und zugleich ist diese Furcht mit Teil der Mischung. Und die richtige Furcht, die wir vor Gott haben sollen, ist durch Jesus nicht mehr eine sklavische Furcht. Meistens reden wir von Furcht als etwas Schlechtem. Es ist nicht mehr diese Furcht, die von Zweifel durchdrungen ist. Wie wird es mit mir ausgehen in Gottes Gegenwart? Sondern wir wissen in Jesus, es wird gut ausgehen, wenn ich im Glauben mit ihm verbunden bin. Aber es ist eine ehrfürchtige Freude, Freude und Ehrfurcht, tiefste Bewunderung, die uns auf die Knie wirft. Nicht, weil wir Angst haben zu vergehen und gerichtet zu werden, sondern weil wir staunen müssen davon, was Gott tut. Egal, wer du heute Morgen hier bist und als wer du hier heute Morgen in diesem Saal sitzt und egal, wo du in deinem Leben stehst, ich will dir heute Morgen sagen, keiner von uns hat wirklich gelebt, bevor wir gesehen haben, was Gott in Christus tut. Keiner von uns hat wirkliches Leben gefunden, wenn wir nicht gesehen und bezeugt haben, was Gott in Christus wirkt. Hier steht dieser Mensch, der sich Sohn des Menschen nennt, Jesus, und der zugleich handelt, wie es nur Gott tun kann. Lass uns nochmal zurückdenken über unsere eigenen Herzen, über das Erstaunen in deinem Herz. Bei all den Dingen, die uns ins Staunen versetzen in unserem Leben, ich glaube, wir haben ein intuitives Gefühl darüber, dass unser größtes Wunder in dieser Welt nicht Dinge sind, auch nicht Orte, auch nicht die Schöpfung
in Bergen und im Meer und all diesen großen Dingen, sondern das größte Wunder ist doch der Mensch. Unsere größte Staunen, unsere größte Freude sollte uns doch erfüllen über andere Menschen in unserem Leben. Ich glaube, das wissen wir, dass es intuitiv, dass es falsch ist, wenn ich in Dingen irgendwie größere Freude finde, als in meinem Partner, meiner Ehepartnerin, meiner Familie, meinen Freunden oder meinem Nächsten. Das größte Wunder in unserem Leben sind Personen und nicht Dinge. Aber welche Person sollte allergrößte Wertschätzung in unserem Leben finden, wenn nicht Gott? Sollten wir die Geschöpfe ehren, die Gott erschaffen hat, und nicht den Schöpfer? Es ist das Grundübel unseres Herzens. Die Bibel sagt uns das sehr klar, dass wir geschaffene Dinge so atemberaubend finden, dass ich geschaffene Dinge so packend empfinde und erlebe und dabei den Schöpfer verpasse. Das ist eine große Sünde, aber es ist auch ein Elend in unserem Herzen. Um nochmal auf unser Anfangsbeispiel zurückzukommen. Wir sehen die Phänomene, aber wir sehen nicht die Person, die dahinter steht. Ob wir nun gläubig sind oder nicht, wir sind alle umgeben von den Phänomenen der Macht Gottes in der Schöpfung, in dem, was er jeden Tag am Leben erhält, wenn wir anderen Menschen begegnen, die in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wenn wir die Bibel lesen, seien wir gläubig oder nicht, seien wir neu im christlichen Glauben und schauen uns nur an, wer Jesus ist und was das Christentum bedeutet. Und wir schlagen die Bibel auf und wir lesen von Jesus und wir sehen seine Erlösungstaten. Wir sind alle von diesen Phänomenen umrahmt. Aber wie tragisch, wenn wir dann diese Dinge sehen und niemals Angesicht zu Angesicht mit der Person kommen, die dahinter steht. Das ist die Tragik. Wenn wir niemals zu dem kommen, der dahinter steht, nämlich Christus. Das ist die Begegnung, die wirklich zählt. Denkt zurück an den Psalm, den wir vorher in der Schriftlesung hatten. Wo hält sich David in seinem Herzen auf in diesem Psalm? Er listet all diese möglichen Belege dafür auf, warum Gott so umwerfend und unvergleichlich ist. Und dann beginnt der und endet der Psalm mit dieser Aufforderung an seine Seele. Meine Seele, er spricht mit sich selbst und sagt, preise und lobe ihn, gib ihm die Ehre, vergiss nicht, wie gewaltig und wie herrlich er ist. Und dieser Schöpfergott, von dem David sehr gut wusste und den er kannte, steht in Jesus leibhaftig vor uns. Er wurde Mensch, er wurde antastbar und sichtbar. Menschen konnten mit ihm Begegnung haben als wahrer Mensch und wahrer Gott. Muss uns das nicht erstaunen, dass die Macht, die alles erschaffen hat, dieselbe Macht ist, die unsere Herzen heilen kann und die unsere Sünde für immer begraben kann. Und deswegen müssen wir es diesem Gelähmten nachmachen, der in Vers 25 nach Hause geht, Gott verherrlichend. Mögen wir alle so heute nach Hause gehen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für deinen Sohn, unseren Erlöser, den Herrn Jesus Christus, und beten, mach ein Ende mit den Dingen in unserem Leben, die uns noch mehr packen wollen als er. Wir möchten dich bitten, dass es nichts ist, was wir so kostbar und großartig empfinden als ihn. Wir loben und wir preisen dich und danken dir für deine Wohltaten. In Jesu Namen. Amen.